Danke euch beiden für dieses tolle Lied. Herzlich willkommen Ihnen allen zu diesem Sonntag, dem ersten Sonntag nach Ostern mit dem Namen Quasimodogeneti, ein schwerer Name. Herzlich begrüßen möchte ich auch Herrn Prädikant Rüdiger Weigand aus Gladenbach. Herzlich willkommen, der heute mit uns Gottesdienst feiert. Im ersten Brief Petrus, im ersten Kapitel, finden wir den heutigen Wochenspruch. Er lautet: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Lassen Sie uns nun gemeinsam singen, Gott loben und auf sein Wort hören. Wir beginnen mit dem ersten Lied aus dem Roten Gesangbuch, 161, alle Strophen.
Ja, liebe Gemeinde hier in Nauenheim, ja, auch ich darf Sie recht herzlich begrüßen heute zu unserem Gottesdienst am ersten Sonntag nach dem Osterfest. Frau Geist hat es schon erwähnt, vielen Dank für die lieben Worte, Quasimodogeneti. Quasimodogeneti infantes, ja, wie die neugeborenen Kinder, so dürfen wir uns fühlen nach diesem unglaublichen Ereignis, was wir vor einer Woche gefeiert haben am Ostersonntag, die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wann hat's das schon einmal gegeben in dieser Welt? Eine einzigartige Sache, von der wir zehren, so dass wir, ja, die Welt mit neuen Augen sehen dürfen, dass wir in der Gnade dieser Auferstehung, in der Liebe, die diese Auferstehung erst möglich macht, leben können und leben dürfen als neugeborene Kinder oder wie neugeborene Kinder. Das Ding ist nur, geht das so einfach? Also kann ich einfach den Schalter umlegen und kann sagen, so, Ostern ist gewesen, jetzt bin ich ein neugeborener Mensch, oder gehört dazu nicht noch viel mehr? Und das soll Thema des heutigen Gottesdienstes sein, dieses noch viel mehr, ja, dass wir auch unserer Vergangenheit, dass wir uns unserer Vergangenheit auch stellen, dass wir, ja, unsere Schuld bekennen, dass wir in uns gehen, dass wir Buße halten. Und da gibt es eine sehr schöne Geschichte, die das sehr plastisch erklärt, aus dem Alten Testament, 1. Mose 32, Jakob am Fluss Jakob. Und dort will er wieder zu seinem Bruder Esau, mit dem er sich zerstritten hat. Und da werden wir nachher in der Predigt erfahren, ja, welche Kämpfe er an diesem Fluss, bevor er seinen Bruder wieder in die Arme schließen kann, noch zu durchleben hat. Ja, wir feiern diesen Gottesdienst heute hier in Nauenheim am Sonntag Quasimodogenity im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Psalmbeter des 116. Psalmes spricht zu uns: Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, mein Fuß vom Gleiten. Und so werde ich wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Kommt, lasst uns Gott anbeten.
Bei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Wie die Neugeborenen, so sollen wir sein. Aber wenn wir in uns gehen und ehrlich zu uns sind, so spüren wir, wir sind vielleicht gar nicht so neu geworden an Ostern. Wir sind immer noch die Alten, wir haften noch zu sehr unserem altgewohnten Leben an. Denn das ist ja auch der einfachste Weg. Aber es ist nicht der Weg, den wir als Gläubige nach Ostern gehen sollen. Darum rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich.
Erbarme dich, Christi, erbarme dich. Herr, erbarm dich über uns.
Und doch, ihr Lieben, ist uns auch heute von Gott ein neuer Anfang geschenkt. Noch heute kann es geschehen, dass wir auferstehen aus unseren Zweifeln, aus unseren Ängsten, aus unseren Unsicherheiten im Umgang mit unseren Mitmenschen. Alles kann anders werden. Darum lob singet Gott und erhebet seinen heiligen Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen.
Der Herr sei mit euch. Wir beten. Himmlischer Vater, wenn uns die Osterfreude noch nicht erreicht hat, dann lass sie uns heute finden. Wenn wir immer noch in den Gräbern unseres alten Wesens liegen, dann wecke uns heute Morgen auf. Wenn für uns das Wunder des Osterfests noch nicht wahr geworden ist, dann lass es heute geschehen durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Dann hören wir auf die Schriftlesung.
Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag ist auch gleichzeitig der Predigttext und steht im ersten Buch Mose 32, die Verse 23 bis 32. Jakob ringt mit Gott. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und nahm seine beiden Frauen und die beiden Nebenfrauen und seine 11 Söhne und brachte sie an einer seichten Stelle über den Jabbok. Auch alle seine Herden brachte er über den Fluss. Nur er allein blieb zurück. Da trat ihm ein Mann entgegen und rang mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, sodass es sich ausrenkte. Dann sagte er zu Jakob: Lass mich los, es wird schon Tag. Aber Jakob erwiderte: Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Wie heißt du? Fragte der andere, und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er: Du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Jakob bat ihn: Sag mir doch deinen Namen. Aber er sagte nur: Warum fragst du? Und segnete ihn. Ich habe Gott von Angesicht gesehen, rief Jakob, und ich lebe noch. Darum nannte er den Ort Penuel. Als Jakob den Schauplatz verließ, ging die Sonne über ihm auf. Er hinkte wegen seiner Hüfte. Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Halleluja. Wir sprechen nun gemeinsam das Glaubensbekenntnis und wem es möglich ist, der stehe dazu auf. Wenn wir in unserer Gemeinde das Glaubensbekenntnis miteinander sprechen, dann wissen wir uns in besonderer Weise verbunden mit unseren Partnern in Tansania, Burkina Faso und in Bejala bei Bethlehem in der Westbank Palästinas. So lasst uns nun gemeinsam sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen jetzt das nächste Lied, die Nummer 116.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wussten Sie schon, dass wir heute wie die neugeborenen Kinder ins Leben schauen? Schauen können, schauen dürfen. Ein Traum noch einmal neu anfangen. Einen unverstellten Blick haben. Keine gealterten, faltig gewordenen Hoffnungen. Nein, das Leben, es liegt wieder vor uns. Besser, es erwartet uns. Ich weiß nicht, wie mir geschieht. Alles ist frisch und unberührt. Der heutige 16. April 2023, er ist zwar gefühlt ein Allerweltsonntag, der erste Sonntag nach dem Osterfest, er überrascht uns aber dann doch. Vor 96 Jahren, am 16. April 1927, wurde in Marktl am Inn ein gewisser Josef Ratzinger geboren, der am Silvestertag vergangenen Jahres als emeritierter Papst Benedikt der 16. verstarb. Ich möchte nicht nur heute an ihn damit erinnern, sondern ihn auch als Liebhaber einer besonderen Sprache hervorheben, Liebhaber des Lateinischen. Und das Lateinische spielt ja heute, Frau Geist hat es ja schon erwähnt, eine gewisse Rolle, denn der Sonntag wie auch die nachfolgenden Sonntage tragen lateinische Namen. Quasi modo geniti infantes. Jetzt trifft es sich, dass ich hier nebenan in Aslar auch Lehrer bin für Deutsch und Latein. Und von daher kriege ich es gerade so hin, dass ich das auch übersetzen kann. Quasi modo geniti infantes, also wie die neugeborenen Kinder, so sollen wir uns fühlen. Wie kommt dieser Sonntag zu diesem schönen Namen? Eine lange Geschichte. Es ist der Sonntag nach Ostern und noch ganz österlich eingehüllt. Weißer Sonntag heißt er auch. In den Geschichten, die an diesem Sonntag erzählt werden, kommt Jesus zu seinen Jüngern. Als der vom Tod Erstandene. Nein, er sucht sie regelrecht auf. Von einem Neuanfang ist die Rede. Und von einem neuen Vertrauen. Die Jünger, sie haben sich allesamt nicht mit Ruhm bekleckert, als Jesus gekreuzigt wurde. Sie haben ihn alleine gelassen, verraten, verleugnet. Sie haben das Weite gesucht, aber dabei haben sie nur Enge und dabei haben sie nur ihre eigenen Ängste gefunden. Jesus, der Auferstandene, er holt sie nun aus dieser Enge, aus diesen Ängsten wieder heraus. Er lässt sich berühren und anfassen. Er isst mit ihnen Fisch, wie ganz am Anfang. Er vertraut ihnen die Aufgabe an, sein Werk fortzusetzen. Für die Jünger wird es jetzt erst Ostern. Quasi modo geniti infantes, wie die neugeborenen Kinder. Was bedeutet die Auferstehung Jesu Christi von den Toten für uns? Der Apostel Paulus, er schreibt am Anfang seines Briefes an die römische Christengemeinde Folgendes. Er sagt dort: Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Und im Griechischen heißt Kraft Gottes Dynamis Theou. Dynamis Theou. Und von dem griechischen Wort Dynamis hat der von Alfred Nobel entwickelte Sprengstoff seinen Namen. Dynamit. Das Evangelium, also ein Dynamit Gottes. Es hat Kraft und Macht wie ein Sprengstoff. Ja, sogar die Sprache explodiert. Denn wie will man denn das ausdrücken mit Worten, was dort an Ostern passiert ist? Mit der Auferstehung Jesu Christi Von den Toten ist in unsere Welt etwas gedrungen, ja, was im Grunde gar nicht von dieser Welt ist. Wir haben aber nur die Mittel unserer Welt. Auch die Sprache ist ja letztlich nur ein Mittel unserer Welt. Und deshalb reicht sie eigentlich gar nicht aus, um mit ihr dieses Wunder, was hier geschehen ist, dieses gänzlich Neue auszudrücken. Also müssen wir doch die Sprache aufs Äußerste strapazieren. So sehr, dass es sich zuweilen sogar seltsam anhört, dass die Worte gleichsam verrückt spielen, ja, regelrecht zu explodieren scheinen. Der Evangelist Matthäus beschreibt die Auferstehung Jesu Christi, als sei es eine Explosion gewesen. Die Erde bebt, der Engel erscheint wie ein Blitz und die Wachen, sie fallen wie tot zu Boden. Gott sei Dank steht uns ja neben der Sprache und wir haben es ja heute über Jonas und Celine wieder dankbar annehmen können, die Musik auch zur Verfügung. Und haben wir nicht am Anfang des Weihnachtsoratoriums den Eindruck, dass da auch etwas explodiert, wenn es heißt, jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage? Oder das Halleluja in Händels Messias? Es ist aber das Evangelium ein Dynamit Gottes. Und als getaufte Christinnen und Christen können wir doch sagen, wir haben das Leben wie neugeborene Kinder vor uns. Wir gehen dem Leben entgegen. Das Leben, in das wir mit neuer Energie, mit neuer Energie starten können. Und dieses neue göttliche Leben, ihr Lieben, es dringt doch hier und da schon in unser vergängliches Leben hinein. Wie kommt nun dieses neue göttliche Leben, das in der Auferstehung Jesu Christi erschienen ist, in unser Leben hinein? Wie schafft es dieses Wunder in unser Leben hinein? Und im Kolosserbrief steht die Antwort. Da heißt es, allein durch den Glauben. Ihr seid auferstanden durch den Glauben. Durch unsere gläubige Verbundenheit mit Jesus Christus kommt Leben in unser Leben. Wir würden bei uns in Sinkershausen sagen, da kommt Leben in die Bude. Ja, genau. Und mit dem Verfasser des Kolosserbriefes lässt sich auch sagen, ja, der Glaube an den Auferstandenen, das ist das neue Leben. Auferstanden, auferweckt, aufgeweckt. Aus dem Schlaf erwachen, das erleben wir jeden Morgen. Aufgeweckte Menschen sollen wir sein, hellwache Menschen, keine, die auf den Wecker drücken und sich dann sofort wieder hinlegen. Andere dagegen, naja, sie schlafen mit offenen Augen und wir müssen ihnen sagen, wach doch endlich auf, geh doch unter die Dusche, lass dich doch erfrischen. Wie mit dem Taufwasser, wo alles, was alt ist, wo alles, was dich belastet, abgewaschen wird. Ja, wir Christinnen und Christen nehmen die unendlich vielen Zeichen des neuen Lebens wahr. Wir entdecken, wo Gott überall wirkt mit seinem neuen Leben. Und das können kleine Zeichen sein, die Zuwendung anderer, die Macht der Liebe, das überwältigende Gefühl der Dankbarkeit, gute Freunde, die man lange nicht gesehen hat, gesund wiederzutreffen. Die Fähigkeit, Neues zu wagen, Initiative zu ergreifen, immer und immer wieder neu anzufangen. Selbst Verantwortung zu übernehmen und nicht immer alles von anderen zu erwarten und auf andere abzuwälzen. Vom Staat, von der Kirche, von der Schule. Glaube nährt sich aus der Bibel. Und die Bibel, sie ist wohl immer noch der Weltbestseller Nummer 1. Aber was nützt das alles, wenn die Bibel ein totes Buch bleibt? Ihr Lieben, die Bibel muss zu meinem Buch werden. Die Bibel muss meine Herzensangelegenheit werden. Es muss zu meinem persönlichen Buch werden, in dem ich mich angesprochen fühle durch das, was dort gesagt und erzählt wird. Was nützt die Bibel, wenn ich sie nur so nebenbei lese und nicht das, was mir da erzählt wird, in meinem Herzen aufnehme? Und wenn ich nicht in jeder Zeile auch mit herauslese, ich bin gemeint. Und ich will verstehen, was das für mich und für mein Leben bedeuten könnte, was da steht. Ja, und im Grunde ist es doch so, wenn ich die Hände falte und wenn ich zu Gott bete, dann trete ich in ein Gespräch. Und ich sollte wie bei jedem guten Gespräch zuhören können. Ich sollte Fragen aushalten und auf vorschnelle Antworten verzichten, weil die Fragen für vorschnelle Antworten, die sind wahrhaftig viel zu schade. Und ich sollte mir auch einmal etwas gesagt sein lassen. Der Glaube ist das neue Leben aus der Kraft Gottes. Und hier steht für das Wort Kraft das griechische Wort energeia, also Energie. Gott braucht manches an Energie, um bei uns den Glauben an ihn zu wecken. Denn er muss eine Menge Widerstände bei uns überwinden. Sind da doch eine Menge Verhärtungen, unsere Selbstbezogenheit, unsere Selbstgerechtigkeit, viele Ängste und Sorgen, die uns gefangen halten. Wer will Gottes Wirken entdecken, wenn er ständig nur mit sich und mit seinen Sorgen und Ängsten beschäftigt ist? Neues Leben, ihr Lieben, kann doch nur dann entstehen, wenn Schuld überwunden wird. Aber über Schuld reden wir immer nur dann sehr gerne, wenn sie andere betrifft. Besteht nicht eine unserer Lieblingstätigkeiten im Urteilen, im Beurteilen und im Verurteilen von anderen? Über die eigene Schuld zu sprechen, das fällt uns doch schwer. Wenn wir uns überhaupt einer Schuld bewusst sind, die eigene Schuld, sie scheint doch kaum ins Gewicht zu fallen gegenüber der Schuld, die andere auf sich geladen haben. Wir sehen uns lieber in der Rolle des Gläubigers als in der des Schuldners. Was sind andere uns nicht alles schuldig geblieben? Aber wir haben doch nur zum Besten gehandelt. Schwerer fällt da noch die Frage, was sind wir denn den anderen schuldig geblieben? Um das festzustellen, ihr Lieben, müssen wir innehalten. Um das festzustellen, müssen wir in uns gehen. Wir müssen uns die Zeit nehmen und zu sagen, stopp, wie das Verkehrsschild, an dem wir stehen bleiben. Nur da fahren wir schnell wieder weiter. Dieses Stopp muss länger dauern. Ich muss mir die Zeit nehmen und ich muss mich mit mir beschäftigen. Ich muss in mich gehen. Und das Unangenehme dabei ist, das ist nicht immer angenehm. Dieses in mich gehen. Ich entdecke Dinge, die ich weggeschoben habe. Ich entdecke Schmerzliches, über das ich nie reden wollte. Ich entdecke Dinge, die auf einmal gar nicht mehr so rosig sind und die auf einmal gar nicht mehr so schön sind und die auf einmal gar nicht mehr so in das Bild von mir selbst als dem tollen Typen, als dem tollen Hecht im Karpfenteich passen wollen. Ja, ein schmerzlicher Prozess, von dem uns, dank Herrn Schneider, die Schriftlesung eben schon berichtet hat. Jakob, der diesen Prozess durchmacht. Er ist im Begriff heimzukehren, heim zu seinem Bruder Esau. Willkommen im alten Leben. Aber dieses Willkommen, das hört Jakob nicht. Weder freundlich gemeint, noch spöttisch. Vielmehr muss Jakob befürchten, dass ihn schon tags darauf seine Vergangenheit wieder einholen wird. Sein Frevel an seinem Bruder Esau. Sein wiederholter Frevel, mit dem er dem etwas älteren Zwillingsbruder sein Erstgeburtsrecht gemein abluchste, indem er seine Notlage ausnutzte und ihn dann auch noch um den exklusiven Segen betrog, den ihr Vater Isaak irrtümlich ihm, dem jüngeren Jakob, verlieh, weil er den fast erblindeten Vater mit fast schon hoher krimineller Energie und in Komplizenschaft übrigens mit der Mutter Rebekka hinters Licht führen konnte. Dann aber war das Maß voll. Jakob, er musste fliehen, um der möglicherweise blutigen Rache seines tief gekränkten Bruders Esau zu entgehen. Fliehen in Richtung Norden und hinauf nach dem weit entfernten Haran. Dort, wo die alte Verwandtschaft noch immer siedelte und der mit einem offenbar erklecklichen Maß an Skrupellosigkeit ausgestatteter Jakob, er war ein Schlaumeier. Und ausdauernd obendrein, und wohl auch darum, sollte seine Geschichte in Haran eine des Gelingens werden. Denn Jakob, er wird reich. Ehemann zweier Frauen und, wir haben es eben gehört, noch zweier Nebenfrauen, die ihn zum Vater von 12 Söhnen und einer Tochter machten. Sein großes Geschick im Umgang mit Tieren bescherte ihm im Laufe vieler Jahre eine riesige eigene Herde von Ziegen und Schafen. Mit nichts, mit leeren Händen war er einst nach Haran gekommen. Und nun? Nun ist er ein reicher und wohlhabender Patriarch eines stattlichen Familienverbandes. Dabei hat Jakob aber nicht vergessen, was er als Gottesverheißung einst bekommen hatte und offenbar bei allem, was man ihm vorwerfen kann, doch sorgsam in sich behalten hat. Siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, wo du auch hinziehst, und ich will dich wieder herbringen in dieses Land. Und Jakob, er spürt, dass die Zeit dieser Heimreise gekommen war. Und nun? Nun steht er am Fluss Jabbok, östlicher Nebenfluss des Jordan, steht an jener alten Furt, die er viele Jahre zurück bereits in die andere Richtung durchschritten hatte. Und er weiß, nur noch dieser Fluss, nur noch der Jabbok liegt zwischen ihm und seinem alten Leben, zwischen ihm und seinem Bruder Esau. Und schlau wie Jakob war, hatte er längst Kundschafter ausgeschickt, um die Lage zu sondieren, und sie berichteten ihm Angsterregendes. Dein Bruder Esau, er zieht dir entgegen mit 400 Mann. Sein Frevel scheint Jakob einzuholen, auch nach so langer Zeit. Jakob, auch jetzt ein Schlaumeier, einer, der zu reagieren weiß, einer, der sich mit allen Wassern zu waschen glaubt, er entscheidet. In zwei Teile teilt er alles, was zu ihm gehört, und lässt es an getrennte Orte bringen. Sollte eine Hälfte Schaden erleiden durch Esau, so ist die andere Hälfte immer noch groß genug, um gut weiterleben zu können. Dann schickt er mehrere mit reichen Geschenken bestückte und in exaktem Abstand ihr Ziel erreichende Delegationen los. Und das Ziel ist Esau. Gut Wetter machen sollen die Geschenke und besänftigen den Bruder durch die brüderlichen Vorabgrüße, die in Worten der Demut und der Unterwürfigkeit natürlich vorzutragen sind. Ja, man könnte sagen, hier wird ein regelrechtes Theaterstück inszeniert. Und der Regisseur, der alles in den Händen zu haben scheint, Jakob, er fühlt sich gut vorbereitet. Jawohl, ich habe alle Maßnahmen getroffen. kehrt er allein an die Furt des Jabok zurück. Einzig diese eine eben hereinbrechende Nacht liegt noch zwischen ihm und seiner Vergangenheit. Und plötzlich, wir haben es eben gehört, ist da einer. Es taucht wie aus dem Nichts eine Person auf, die ihn zum Kampf herausfordert. Ein Ringen im Dunkeln am Übergang, an der Furt. Ein Kampf auf Leben und Tod. Jakob, er muss sich stellen und er tut es auch. Rätselhaft, ihr Lieben, wird bis zuletzt bleiben, mit wem er in dieser rabenschwarzen Nacht kämpft. Auf seine Frage, wie denn sein Gegner heiße, erhält er nur eine Gegenfrage. Warum fragst du danach? Und als Jakob nicht weiterbohrt und abzulassen bereit ist von bloßer Neugierde, da segnet ihn sein Gegenüber und es geschieht, was Jakob verlangte. Ich lasse dich nicht, denn du segnest mich. Und es geschieht. Der Kampf, er ist zu Ende. Im Grunde unentschieden. Jakob aber spürt, dass hier etwas mit ihm geschehen ist. Und dass es zu tun hat mit dem Frevel, der noch immer zwischen ihm und seinem Bruder steht. Jakob, er wird gesegnet. Und dieser Segen, er ist heilsam und pädagogisch geradezu wertvoll, weil dieser Segen nicht die schale Frucht des Betruges ist, wie damals der erschlichene Vatersegen. Nein, den Segen am Jabok empfängt Jakob, weil er sich im nächtlichen Ringen dem Dunkel seines eigenen Frevels stellt. Seiner Schuld ist er in dieser Nacht begegnet. Seiner Schuld, mit der er gekämpft hat. Seiner Schuld, mit der er gerungen hat. Und er begreift, wer Schuld überwinden will, muss mit ihr ringen, muss sie ansehen wollen. Wer Altlasten heilsam bearbeiten will, er muss sich ihnen stellen. Er muss sich mit ihnen konfrontieren. Und er muss dabei auch erleben, dass diese Begegnung eine bleibende Wirkung hinterlässt. Jakob, so erzählt die biblische Geschichte, erhält einen Schlag auf sein Hüftgelenk. Und im Licht des heraufziehenden Tages wird er deshalb vom Platz des Kampfes davonhumpeln. Ihr Lieben, ich habe in Vorbereitung auf diese Predigt über diese Textstelle am längsten nachdenken müssen. Warum versetzt der Fremde Jakob einen Schlag auf die Hüfte? Und ich weiß nicht, ob ich die richtige Antwort gefunden habe. Ich glaube auch nicht, ob es um richtig oder falsch geht. Aber ich habe für mich zumindest eine Antwort gefunden. Und diese Antwort ist für mich, der Fremde, Gott, will Jakob zeigen, du bist verletzlich. Und dieses Zeichen der Verletzlichkeit, das trägt Jakob an sich selbst. Der Gewinnertyp und der bis dahin mit allen Wassern Gewaschene, er trägt nun ein Zeichen der Verletzlichkeit, ein Zeichen der Schwachheit und scheint es anzunehmen. Und ist es das nicht, was uns heute auch beschreibt? Haben wir nicht auch dieses Zeichen der Schwachheit, der Verletzlichkeit, wo Jesus sagt, das ist aber nicht schlimm, dass ihr verletzlich seid. Mich hat man auch ans Kreuz geheftet. Aber ich habe eure Sünde mit ans Kreuz geheftet. Ich habe sie getilgt und von daher dürft ihr in eurer Schwachheit zu mir kommen. Hört doch auf, euch immer so aufzublustern. Hört doch auf, immer nur stark euch geben zu wollen. Steht doch mal zu euch. Steht doch zu eurer Schwachheit. Das ist für mich die Antwort, warum er ihm dieses Mal, diese Verletzung an die Hüfte gibt. Und wenn die Hüfte immer wieder und noch lange schmerzte, so klagte Jakob nicht darüber, sondern er erinnerte sich daran, welch großen Schmerz er einst seinem Bruder Esau zugefügt hatte und der Bruder ihn dennoch mit Freudentränen wieder in die Arme schließt. Gnade hatte Jakob erlebt, Barmherzigkeit. Und das, ihr Lieben, hatte ihn verändert. Er heißt nämlich nun nicht mehr Jakob, sondern er heißt fortan Israel. Israel, Gott kämpft den guten Kampf des Glaubens. Gott kämpft, weil Gott an ihn ein Zeichen angebracht hatte, das ihn barmherziger und gütiger machte, das ihn korrigieren konnte, so oft es nötig war, und er dabei spürte, dass Gott sich ihm immer neu heilend zuwandte. Die Nacht am Jabbok, eine Lehrstunde der Heilung, eine Lehrstunde der Barmherzigkeit, eine Lehrstunde der Gnade Gottes. Wenn wir also über die eigene Schuld reden und wenn wir unsere eigene Schuld uns eingestehen, wenn wir nicht vor ihr fliehen, dann mag das schmerzhaft sein, aber Gott ist bei uns. Gott macht mit uns einen neuen Anfang, denn dann beginnt die Macht der Schuld zu schwinden und es entsteht endlich die befreiende Möglichkeit, sich zu ändern. Und dann sagen wir nicht, ich entschuldige mich, denn ich kann nicht selber die Schuld von mir nehmen. Uns entschuldigen können nur die, an denen wir schuldig geworden sind. Bitte entschuldige, entschuldigt mich. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Und er hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Unsere Schuld, sie ist erledigt, sie ist abgearbeitet. Ende der Buchhaltung und dem ständigen gegenseitigen Aufrechnen. Wem die Schuld vergeben ist, ihr Lieben, der ist befreit. Und der kann sich verändern. Und der kann neu anfangen. Quasi modo geniti. Wie die neugeborenen Kinder. Es kann wieder Gemeinschaft entstehen, wo wir wieder aneinander glauben und wo wir vor allen Dingen wieder aufeinander hören und nicht nur verworren wie in einem Spinnennetz immer nur um uns selbst kreisen. Hier, diese wunderbaren Räume, die werden sich dann füllen. Da wird dann Gemeinschaft erlebt. Da kommen wir zusammen, da achten wir aufeinander. Da beten wir füreinander. Da besuchen wir uns. Jesus wurde am Kreuz entkleidet und zur Schau gestellt, den Zuschauern zum Gespött. Nun aber ist er nach der Auferstehung der Sieger. Der Sieger über die Mächte, die wir fürchten und denen wir oft genug ratlos gegenüberstehen. Von der Macht der Schuld und unsere unheilvolle Neigung, ihre Herrschaft eher zu stärken, als sie in der Vergebung zu brechen, habe ich gesprochen. Wichtig ist, dass wir diese Mächte und Gewalten beim Namen nennen, die uns umfangen, und sie damit öffentlich zur Schau stellen und uns bewusst machen, dass wir nicht nur Opfer sind, sondern immer auch Täter, die mit einem anderen, mit einem neuen Denken Verantwortung übernehmen können. Zuletzt möchte ich noch einmal zeigen, wie die Auferstehung Jesu Christi zu einem neuen Leben die Sprache durcheinander zu bringen vermag. Angeregt hat mich hierbei ein Lied von Udo Lindenberg. Udo Lindenberg, der einmal gesagt hat, dass unsere Sprache eine unerschöpfliche Schatzkiste ist. Wenn wir an Ostern von dem neuen Leben Jesu hören, dann müssten wir doch zueinander sagen können, wie es in einem Lied von Udo Lindenberg heißt: Nimm dir das Leben und lass es nicht mehr los. Nimm dir das Leben und gib es nie wieder her. Geben wir es nicht mehr her an die alten zerstörerischen Mächte, die Jesus mit seiner Auferstehung vom Kreuzestod ihrer Macht entkleidet und öffentlich zur Schau gestellt hat. Wenn wir Ostern gefeiert haben, können wir nichts Besseres tun, als uns das Leben neu vorzunehmen. So wie es uns in Jesus Christus in seiner Liebe erscheint. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles menschliche Denken und Verstehen, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen Herrn. Amen. Und so wollen wir antworten mit Lied 114, die ersten vier Verse und Vers 9. 1 bis 4 und 9. Ja, so wollen wir vor unseren Herrn treten und Fürbitte halten. Wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Und ich habe gerade mit Jonas abgeklärt, dass nach jedem Gebetsteil wir das Kyrie Eleison singen. Großer Gott, wir loben dich für die Auferstehung deines Sohnes, den du aus der Gefangenschaft des Todes befreit hast. Er hat die Schlüssel zu diesem Gefängnis mitgenommen. Wir gehen Irrwege aus Angst vor dem Tod, vertrauen unserer Kraft, unserem Wissen mehr als deinem rettenden Wort. So stärke in uns die Gewissheit, dass nichts uns von deiner Liebe trennen kann. Wir singen:
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison.
Wir loben dich, großer Gott, für die Auferstehung deines Sohnes, mit der ein Abglanz deiner zukünftigen Welt unter uns aufleuchtet. Wir sind Gäste in deinem Haus. Wir schließen uns manchmal selber aus, weil wir glauben, nicht würdig zu sein. Wir schließen manchmal andere aus, weil wir sie nicht für würdig halten. Lass uns fröhlich werden darüber, dass du regnen lässt über Gerechte und Ungerechte und dass du uns im Glauben an deinen Sohn gerecht machst. Wir singen:
Kyrie, Kyrie, Kyrieson, Kyrie, Kyrie, eleison.
Herr, in dir ist Freude. Im Leiden der Welt bist du bei uns. Wir bitten dich, bewahre uns und alle, die wir lieben. Halte uns fest. Überlass uns nicht der Willkür lebensfeindlicher Kräfte. Erfülle unsere Herzen mit Freude. Wir singen:
Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
Herr, du bist Schutz und Schirm. In den Stürmen dieser Welt bist du die Rettung, du starker Gott. Wir bitten dich für die Menschen in Angst, für die Verfolgten, für die Verzweifelten, für die Verschleppten, für die Kinder, die sich vor der Zukunft fürchten, für alle, die dem nächsten Tag mit Sorge entgegenstehen. Nimm du sie unter deinen Schutz, stimme in ihren Herzen ein Lied des Vertrauens zu dir an. Wir rufen dich an.
Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
Großer Gott, du bist Kraft und Stärke. Hass und Gewalt hindern dich nicht, deinen Geschöpfen treu zu sein. Du Gott des Friedens, wir bitten dich für die Opfer von Krieg und Gewalt, für die Menschen in der Ukraine, in Syrien, im Iran, in Afghanistan. Schaffe du Frieden in deinem heiligen Land. Wir rufen dich an.
Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
Großer Gott, du bist Hilfe und Hoffnung. Im Angesicht des Todes bist du da und schenkst Trost, du Gott des Lebens. Wir bitten dich für alle, die trauern und deren Trauer kaum enden kann, weil sie Schreckliches erlebt und liebe Menschen verloren haben. Wir bitten dich für die Trauernden in unserer Gemeinde. Sei mit deiner Liebe bei ihnen. Erfülle du ihr Herz mit deiner heilenden Lebenskraft. Wir rufen dich an.
Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
Bei dir, Herr, ist die Wahrheit. Die Lügen der Welt bringst du ans Licht, du gnädiger Gott. Wir bitten dich daher für deine weltweite Kirche. Mache sie zur Zeugin für deine Gegenwart. Mache sie zur Botin der Versöhnung. Stärke sie durch dein Wort. Sei du in unserer Mitte mit deiner Liebe gegenwärtig. Wir rufen dich an.
Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
Du Gott bist die Liebe. In dir ist Freude durch Jesus Christus. Du bist bei uns durch deinen Heiligen Geist. Dir vertrauen wir uns an, Schöpfer und Quelle unseres Lebens, heute und alle Tage. Und in dieser Zuversicht wollen wir in die neue Woche gehen und beten, wie dein Sohn uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit.
Liebe Gemeinde, ich darf Ihnen noch die Abkündigungen verlesen. Zunächst möchte ich Sie auf ein paar Veranstaltungen hinweisen und auch einladen. Und zwar übermorgen am 18.04. plant die Gruppe Kunst vom Feinsten einen Ausflug in die Kunsthalle Schirn nach Frankfurt zum Besuch der Ausstellung von Niki de Saint-Phalle. Näheres erfahren Sie von Irmgard Tetrich oder Tanja Fabel. Herzliche Einladung zum Seniorennachmittag am Mittwoch, dem 19.04. ab 15 Uhr hier im Gemeindezentrum. Auch möchte ich Sie darauf hinweisen und ganz herzlich einladen, im Mai am 17.05. plant diese Gruppe einen Halbtagsausflug in das Kloster Gnadental. Plätze sind noch frei, Sie können sich gerne anmelden bei Susanne Horch und, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ja. Also sind noch Plätze frei, herzliche Einladung. Und einen Hinweis noch für Juni und eine Einladung, und zwar haben wir 2004 und 2014 hat die Kirchengemeinde zwei unvergessliche Fahrten nach Schottland gemacht und daran möchten wir erinnern. Und zwar laden wir Sie ein am 21. Juni um 15 Uhr zu einem Vortrag. So, Pfarrer Engelschalk ist noch bis 23.04. im Urlaub und das Gemeindebüro ist auch in dieser Zeit nicht geöffnet. Die Vertretung hat das Pfarrerehepaar Kremers aus Waldgirmes übernommen. Die Kollekte vom vergangenen Ostersonntag betrug 300 Euro. Ganz herzlichen Dank allen, die dazu beigetragen haben. Die heutige Kollekte ist für die Stiftung Für das Leben bestimmt. Diese Stiftung stellt im Gebiet der EKHN finanzielle Mittel für zum Beispiel benachteiligte Familien, Alleinerziehende und werdende Mütter bereit. Sie ist Ihnen herzlich anempfohlen. Am nächsten Sonntag feiern wir wieder um 10 Uhr hier Gottesdienst mit Lektorin Elke Bornemann und laden Sie herzlich ein. Im Anschluss an den Gottesdienst haben wir wieder das Kirchencafé. Das Team Gruppe Kleist freut sich, wenn Sie kurz vorbeischauen. Vielen Dank, Herr Weigand, für Ihren Dienst. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch an das gesamte Gottesdienstteam von heute. Und nun stellen wir uns noch unter den Segen des Herrn.
Gott der Allmächtige, er segne euch und behüte euch. Er lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Er wende euch und aller Welt sein Angesicht freundlich zu und schenke euch seinen ewigen Frieden. Amen.
Amen, Amen, Amen.
Ja, auch ich darf noch ein Wort des Dankes sagen für Ihren Besuch heute hier am Sonntag quasi Modo Geniti. Herr Schneider, vielen Dank für die Schriftlesung. Frau Geist, an Sie vielen Dank. Das Hedlich-Team oben, ne? Sonst wäre keine Übertragung möglich. Auch das mal mit einem Applaus, sei das mal bedacht. Und natürlich Jonas und Celine, immer wieder eine ganz, ganz große Freude. Da ist, ja, da spürt man dieses neue Erwachen und dieses quasi Modogenity, das verkörpert ihr eigentlich. Ja, also das würde ich mal so zusammenfassen. Auch für euch mal einen warmen Applaus. Ja. Ich denke, wir hören zum Abschluss noch was von euch.
Schaff mal den Glauben, die Gedanken im Kopf wieder zu laufen. Einen schönen Tag, eine gute neue Woche und Gott befohlen.